Danke, Jesus, dass du uns kennst. Und trotzdem liebst du uns. Ja, es ist ein riesiges Geschenk. Danke vielmals. Danke für die Gnade. Danke, dass du uns wirklich kennst. All unsere innersten Gedanken, all unsere Wünsche, alles, wo wir zweifeln, wo wir kein Verständnis haben, wo uns Mühe macht. Jede Freude, jedes Glück. Danke, dass du uns kennst. Und du weißt ja, was wir heute Morgen brauchen. Red du zu uns. Danke für dein Wort, für deinen Geist. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Also Philipp, ich weiss nicht ganz genau, was du gemeint hast für eine herausfordernde Predigt. Vielleicht hast du das hier gesehen. Der Text, finde ich, jetzt ist nicht so herausfordernd. Das hier vielleicht schon. Aber wir kommen dann noch zu dem. Als junger Christ hatte ich ein Vorbild. Der Keith Green. Kennt ihr zufällig, wie der Keith Green? Eine Person, zwei, drei, vier. Ja, eine Handvoll Leute. Der Keith Green war ein Musiker, ist 1982 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und ich habe gefunden, der hat so richtig gute Texte. So auch herausfordernde Texte, krasse Texte. Über den christlichen Glauben, über Jesus, über Christen, über Gemeinde. Also, wenn ihr mal gute Musik mit guten Texten hören wollt, empfehle ich euch das sehr. Er war für mich so ein Vollblut-Christ gewesen. Das hat mich fasziniert. Es wäre interessant zu wissen, wo er heute steht. Eben, er ist gestorben, schon längere Zeit. Vielleicht hast du auch ein Vorbild gehabt, keine Ahnung. Was machst du, wenn du ein Vorbild hast? Dann verfolgst du das Leben von dieser Person, oder? Du möchtest möglichst viel wissen von dieser Person. Du fragst nach dieser Person. Es wäre cool, du könntest die Person treffen, so bei einem Znachtessen und so deine Fragen stellen, was dich wirklich interessiert. Und wahrscheinlich wärst du dann noch mehr begeistert von dieser Person. Und wisst ihr was? Also ähnlich ist es mit Jesus. Umso mehr wir wissen von Jesus, umso begeisterter sind wir von ihm. Und ich habe einen Text ausgesucht, wo wir Jesus einfach besser kennenlernen können. Und das Ganze habe ich überschrieben mit Jesus, der gute Hirte. Wer ist der gute Hirte? Wir lesen von Jesus, dass er im Tempel von Jerusalem war. Er war umringt von den Juden und sie haben ihn herausgefordert. Sie haben zu ihm gesagt, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns endlich. Und dann hat Jesus geantwortet. Und den Text möchte ich euch vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 25 bis 30. Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 25 bis 30. Jesus entgegnete: Ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafen hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich möchte hinten anfangen bei dem Text. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Also wir sind identisch, wir sind gleich. Und Jesus macht mit dem etwas Einzigartiges. Er sagt, ich bin wie der Vater, ich bin Gott. Eine unglaubliche Aussage. Aber bei all dem, was wir jetzt hören, müssen wir das vor Augen haben. Jesus Christus ist Gott in Person. Und dann staunen wir, wie Gott zu uns ist. Und das ist nämlich Der zweite Punkt. Jesus als guter Hirte. Wie ist er zu uns? Wie ist Gott zu uns? Und ich nehme es vorneweg. Gott ist fantastisch zu uns. Ich finde es echt genial, wie Gott zu uns ist. Im Vers 27 lesen wir, meine Schafe hören auf meine Stimme. Was bedeutet das? Nicht anders als, Gott redet zu uns Menschen. Wir haben nicht einen Gott, der irgendwie fern, weiter weg ist und nicht mehr mit uns will zu tun haben, weil die Welt in Gang gesetzt hat, sondern Gott lebt und er redet zu uns. Ist doch absolut genial. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass wir Gott hören können. Dass wir Gott verstehen können. Gott redet nicht irgendwie in einer Kuderwelsch oder in einer Englischsprache, sondern er redet zu uns deutsch und deutlich und einfach verständlich. Und mal ganz ehrlich, was gibt es Größeres, als dass Gott aus der Ewigkeit zu uns, zu mir, zu dir ganz persönlich redet? Ist doch fantastisch, oder? Gottes Stimme zu hören. Es wäre jetzt interessant, ein paar Beispiele zu hören, wie Gott vor kurzem zu euch geredet hat. Vielleicht hast du gerade etwas erlebt vor kurzem. Ich möchte ein Beispiel erzählen von mir, das ich vor kurzem erlebt habe. Und falls du dann gerade so spontan bereit bist, darfst du gerne auf die Bühne kommen, ich gebe dir ein Mikrofon. Du darfst dann sogar die Masken abziehen. Schon von dem her lohnt es sich. Und du darfst gerne das kurz weiterverzählen, wie Gott zu dir geredet hat. Wenn du noch ein bisschen länger brauchst, am Ende der Predigt gebe ich ganz kurz nochmal ein Fenster für eine Person. Wir müssen euch ein bisschen auf die Zeit schauen. Aber ich möchte zuerst mein Beispiel erzählen. Am 25.01., also ist noch nicht lange her, habe ich in der Bibel gelesen, Römer Kapitel 4. Und ich schreibe mir immer auf, wenn Gott persönlich zu mir redet, weil ich vergesse es sonst. Ich bin letztens in eine Gebetsstunde gegangen und wir haben die Gelegenheit gehabt, zum Zeugnis zu geben, zum erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Und ich habe mich nicht vorbereitet. Und ich habe gewusst, ich habe Sachen erlebt in den vergangenen Wochen. Aber ich war wie blank gewesen. Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen soll. Und ich bin dort hinten gesessen und bin einfach still gewesen und habe mich geschämt, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Weil ich hatte etwas zu erzählen gehabt. Darum schreibe ich es mir einmal auf. 25.01. Ich lese Römer 4. Im Römer 4 wird nichts anderes erzählt, als dass der Abraham gerecht gesprochen worden ist aufgrund vom Glauben und nicht aufgrund von seinen Werken. Und dann habe ich das gelesen, bin dann in die Gebetszeit gegangen, in die Stille so. Und dann hat Gott zu mir geredet, in meinen Gedanken. Und er hat mir etwas ganz Wichtiges gesagt. Gott hat mir gesagt, Stefan, schau mal, wo du herkommst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nie vergessen, wo wir herkommen. Schau mal, wo du herkommst, wo ich dich gerufen habe. Du bist ein komplex beladener Teenager gewesen, mit kognitivem Defizit, mit körperlichen Defiziten. Du bist ein Niemand gewesen. Du hast nicht nach mir gefragt. Du hast sogar Selbstmordgedanken gehabt in dieser Zeit. Und ich habe dich gerufen. Schau mal, wo du herkommst, Stefan. Und das hat mich nicht abgedruckt. So die Vergangenheit, die mir bewusst worden ist. Sondern es hat mich aufgebaut. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich nichts dazu beigetragen habe, dass Gott mich gerufen hat. Wie beim Abraham, es ist ein reines Geschenk. Es ist einfach Gnade, dass ich Gott kennen darf. Wie ist das in deinem Leben? Hast du etwas dafür geleistet, dass du heute hier sitzt, dass du Gott kennst? Oder ist es bei dir reine Gnade, dass du an Gott glauben darfst? Ein riesiges Geschenk. Ist jemand da, der spontan etwas erzählen möchte, was er mit Gott erlebt hat, wie Gott zu ihm geredet hat? Ich weiss, es ist immer schwierig spontan. Ging mir genau gleich. Ende der Predigt nochmal eine Chance. Ich möchte ganz kurz von unserem Vorbild von Jesus lernen, oder lernen, wie können wir auf Gott hören? Wie hat das Jesus gemacht? Ganz eine kurze Anleitung. Markus 1, Vers 35. Da sagt Jesus, Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Wie nennen wir das heute? Was hat Jesus gemacht? Stille Zeit. Genau. Jesus hat nichts anderes gemacht, als das, was wir heute stille Zeit nennen. Jesus ist früh am Morgen aufgestanden, hat einsam gesucht und hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Nun, der Text beschreibt das ganz kurz. Ich möchte drei Vorteile aufzeigen von dem, was Jesus gemacht hat. Vom früh am Morgen aufstehen. Ich weiß, das liegt nicht jedem. Aber ich glaube, es hat ganz konkrete Vorteile. Der erste Vorteil ist, wenn du früh am Morgen aufstehst, hast du noch Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn bei mir der Tag anfängt zu laufen, dann läuft der und läuft und läuft und läuft und Zeit habe ich keine mehr. Und so oben, gehe ich todmüde ins Bett. Ich komme nicht mehr dazu, zum stille Zeit zu machen. Ich mache das nicht mehr im Laufe des Tages. Das schaffe ich nicht. Andere schaffen nicht früh aufstehen. Ich schaffe früh aufstehen. Ich glaube, es muss jeder selber seine Zeit finden. Aber der Vorteil, empfinde ich, ist, ich habe am Morgen Zeit. Natürlich, ich muss früher aufstehen, das ist ein Kampf. Aber dann habe ich Zeit. Ein zweiter Vorteil, ich fange den Tag mit Gottes Gedanken an. Ich kriege Seelenfutter für mein Leben. Also ich bin einer, der am Morgen das Morgen braucht. Also ohne das Morgen in den Tag gehen, ohne Speck und Rührei und so. Nein, nein, es gibt auch mal ein Müsli. Aber ich brauche etwas in den Magen, dass ich Energie habe. Und genauso brauche ich etwas für meinen Geist, dass ich Energie habe für den Tag. Noch ein dritter Vorteil. Ich glaube, es hilft, früh am Morgen den Tag mit Gott zu besprechen. Mich beschäftigen so viele Sachen, die im Laufe des Tages auf mich zukommen und ich kann das alles Gott vor die Füße legen. Und sagen, schau, du siehst, ich muss heute noch das schwierige E-Mail schreiben. Jesus, ich möchte das jetzt schon abgeben. Du siehst, es beschäftigt mich. Oder ich muss heute noch das und das machen. Bitte hilf mir. Also Jesus ist früh am Morgen aufgestanden. Und dann heißt es, und er ging an einen einsamen Ort. Wenn du dir das vorstellst, damals haben nicht alle ein Einzelzimmer gehabt, wenn die mit ein paar zusammen in einer Wohnung waren. Die haben im Massenschlag geschlafen. Kinder, Frauen, alle durcheinander. Ja, wenn du am Morgen schon eine stille Zeit machen wolltest, dann hat er geschnarcht. Und der hat sich gewälzt, weil er gerade einen schlechten Traum hat und der andere hat irgendwie sonst welche Geräusche von sich gegeben. Ich möchte jetzt gar nicht auf Details eingehen. Du hast dich nicht können konzentrieren. Jesus ist aufgestanden, ist in die Natur rausgegangen, an einen einsamen Ort. Und mir geht es genau gleich. Ich brauche einen einsamen Ort. Ich muss mich können zurückziehen. Ich muss können alles abschalten, Ruhe haben. Das kann die Natur sein, das kann das Zimmer sein, wo ich einfach Ruhe habe. Jesus hat es so gemacht. Er ist an einen einsamen Ort gegangen und er hat einfach Zeit mit seinem Vater gehabt. Und dort hat er Gott gehört. Dort hat Gott mit ihm geredet. Jesus sagt, ich kenne sie. Und im Vers 3, im gleichen Kapitel, heißt es noch, ich kenne sie persönlich mit Namen. Du bist nicht Christ, 4.356.599.726. Du bist der Philipp, du bist der Willi, du bist die Annemarie, du bist der Philipp. Ihr flankiert das gerade, hey, merke ich, zwei Philipps. Gott kennt dich persönlich mit Namen. Ist das nicht fantastisch? Wir sind bei Gott nicht Unbekannte. Gott kümmert sich um jeden Einzelnen von uns und erkennt uns. Und dann heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Gott hat dich vor der Schöpfung gekannt. Vor der Schöpfung hat er gewusst, es geht einmal den Philipp und er wird da vorne super Schlagzeug spielen. Danke vielmals, Philipp. Cool. Mega lässig. Gott hat ihn gekannt vor Grundlegung dieser Welt. Ist das nicht genial? Und dich genauso. Jesus kennt unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Nöte. Nichts ist ihm verborgen. Man könnte sagen, vor Jesus stehen wir splitterfasernackt. Jetzt für den einen ist das vielleicht ein bisschen beängstigend. Aber mal ganz ehrlich. Gott ist ein gerechter, ein heiliger und auch ein zorniger Gott. Aber wohin willst du fliehen vor Gott, wenn nicht zu Gott selber? Der einzige Ort, wo wir sicher sind vor Gottes Zorn und vor Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, ist Gott selber. Und er weiß eh schon alles. Und Gott hat den Zorn sich selber treffen lassen, in seinem Sohn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Damit wir zu ihm fliehen können, dass wir bei ihm sicher sein können. Ich finde das so gewaltig. Als Teenager war es für mich sehr unangenehm, wenn ich einen Mist gebaut habe. Nach ein paar Mal, als ich einen Mist gebaut habe, habe ich gemerkt, es kommt irgendwann aus. Habt ihr das auch schon erlebt? Es kommt immer wieder aus. Man kann es nicht verbergen. Irgendwann haben es die Eltern gehört. Von einem anderen Klassenkamerad, der seinen Eltern erzählt hat. Oder irgendwie ist es immer rausgekommen. Und ich habe mir dann angewöhnt, also wenn ich einen Mist gebaut habe, bin ich gerade direkt zu den Eltern gegangen. Und er hat gesagt, liebe Eltern, ich habe wieder mal einen Mist gebaut. Und wisst ihr was? Es wäre so viel einfacher gewesen, wenn meine Eltern allwissend gewesen wären. Dann hätte ich nämlich kommen können und sagen, liebes Mami, lieber Papi, wie ihr ja schon wisst. Und so ist es bei Gott. Wir rennen offene Türen ein. Du kommst zu Gott und sagst, lieber Vater, wie du weißt, Und er sagt, ich weiß es, mein Kind. Alles schon auf dem Radar gehabt. Schön, dass du da bist. Komm, wir reden darüber. In dem Zusammenhang lesen wir auch noch im Kapitel, oder im Vers 4, Kapitel 10, also das gleiche Kapitel. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich habe das schon gemacht. Ich habe vier ältere Paar vorgebeten, die müssen da vorne auf der Bühne sich aufreihen. Es hat Kinder im Gottesdienst gehabt und die Kinder haben sich müssen umdrehen. Alle Kinder haben sich müssen umdrehen und nach hinten schauen. Und die Eltern haben den Auftrag gehabt, einen kurzen Satz sagen, ist wahrscheinlich nicht mal ein ganzer Satz. Komm, mein Kind. Und die Kinder mussten vorkommen, wenn sie die Stimme der Eltern erkannt haben. Und wisst ihr was? Es hat funktioniert. Alle Kinder haben ihre Eltern erkannt, nur an der Stimme. So dürfen wir Gottes Stimme kennen. Gottes Reden wird in unseren Gedanken uns mit der Zeit vertraut. Das braucht eine gewisse Übung. Es braucht eine Übung im Lesen vom Wort Gottes, im Studieren vom Wort Gottes, im Kennenlernen von Gottes Reden in seinem Wort. Und mit der Zeit können wir Gottes Stimme in unseren Gedanken erkennen. Wo wir merken, jetzt ist es wirklich ein Gedanke von Gott. Jetzt redet Gott. Die Stimme ist mir bekannt. Und jetzt rede ich meine eigenen Gedanken. Jetzt ist es meine Selbstsucht oder was auch immer. Der Hieronymus, ein Kirchenvater, hat einmal gesagt, die Schrift nicht kennen, also die Bibel nicht kennen, heisst Christus nicht kennen. Also wenn wir die Bibel nicht kennen, dann kennen wir auch die Stimme von Gott nicht. Ganz ein wichtiger Gedanke. Positiv, wer die Schrift kennt, der kennt Jesus Christus. Weil dort offenbart er sich, dort zeigt er, wie er ist, seine Güte, seine Liebe. Was wir zum Beispiel in dem Text auch heute sehen. Und sie folgen mir. Für einen Hirte ist es selbstverständlich, dass die Schafe ihm nachfolgen. Das ist völlig das Normale. Und wir können Jesus auch nachfolgen, weil wir seine Stimme kennen. Und doch ist die Nachfolge nicht immer ganz so einfach. Weil wir Menschen haben oft so eine Angewohnheit, wir sind gerne ein bisschen stolz. Stolz auf das, was wir selber machen, stolz auf das, was wir selber erreichen, stolz auf uns selber. Darum ist Nachfolge gar nicht so einfach. Es braucht Demut, um Jesus nachzufolgen. Es braucht Demut, zu sagen, ich lege mein Leben aus meiner Hand und gebe es Jesus. Und ich folge ihm hinterher. Demut, das ist so ein Reizwort zum Teil. Ich möchte kurz erklären, was Demut ist. Jetzt kommen wir zu dem Mordinstrument. Nein, man kann mit dem auch Bäume fällen, oder? Das ist ein bisschen kleine, ich weiss. Spöndli machen kann man mit dem Ding. Ich weiss nicht, wie man Spöndli auf Zürichdeutsch sagt. Vielleicht gleich, ich weiss nicht. Zum Anführen, ein kleines Holz. Ich meine, die Axt kann sich nicht der Bäume rühmen, die sie gefällt hat, oder? Wenn sie der Holzfäller nicht geschliffen hat und geführt hat, fällt kein Baum ohne ihn. Und sobald der Holzfäller die Axt weglegt, ist sie nicht mehr als ein Stück Eisen und ein Stück Holz. Ich glaube, als Christen können wir stolz sein. Wir können stolz sein nach 1. Korinther 1, 31. Wenn also jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Ich bin stolz auf das, was Jesus gemacht hat für uns. Bin ich echt stolz. Da freue ich mich echt. Das finde ich absolut super. Ich meine, wer hat schon so etwas gemacht, wie Gott, wie Jesus Christus für uns Menschen. Nicht nur eine gescheite Lehre aufgestellt, sondern das Leben geopfert für uns. Das ist doch der Hammer. Jesus nachfolgen bedeutet, in den Spuren von Jesus zu leben. Und ich weiss, das habe ich schon x-mal erzählt, aber WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus machen? Ist eine Frage, die wir im Alltag auch stellen können. Was würde Jesus jetzt machen auf dem Hof mit den Tieren, die krank sind? Was würde Jesus machen mit dieser Steuererklärung, die ich jetzt hier prüfen muss und wo etwas nicht stimmt? Was würde Jesus machen, wenn jemand jetzt Geburtstag hat? Was würde Jesus machen? Jesus nachfolgen, ganz eine wichtige Frage. Jesus sagt weiter, ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus, guter Hirt, das lesen wir gerade vorne dran, stirbt für seine Schafe. Er ist bereit, sein Leben zu lassen, damit wir das ewige Leben haben können. So ist Jesus zu uns. Ist das nicht fantastisch? Ich weiß nicht, wer von euch bereit wäre, für mich das Leben zu lassen. Hand auf. Ah, meine Frau, ganz vorsichtig, das ist lieb, Schatz. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Jesus schenkt uns das. Und wenn wir uns vor Augen malen, was das bedeutet, das ewige Leben zu haben, einmal ewig bei Gott zu sein, seiner Herrlichkeit, in der Gemeinschaft mit ihm, das ist doch gewaltig. Könnt ihr euch etwas Besseres vorstellen? Und dann noch das Gegenteil bedenken. Markus 9, 47 bis 48. Jesus sagt, es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Kommen wir noch zu dem letzten Vers. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus haltet uns in seiner Hand. Ich finde das ein super Bild. Wir sind in der Hand von Jesus. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein kleines Kind gesehen, was für ihn etwas Wertvolles hatte? So einen Ball oder ein Murmel, ein Glucker. Und was machen Kinder, wenn sie so etwas haben? Die können es nehmen und in ihren Händen fest umschließen und die können stundenlang mit dem Ding rumlaufen und spielen. Und wenn sie muss Zähne putzen mit der falschen Hand und ich weiß nicht was. Und wer jemand kommt und will das Gluckerli, das Bälleli aus der Hand nehmen von dem Kind. Wow, hast du das schon mal probiert? Hey, die können den Mord ja schreien. Die können toben und machen und unglaublich. Und dann rufen sie Mami und Papi zur Hilfe und sie sind nicht bereit, das Ding loszulassen. Und wisst ihr was? Wir sind nicht ein armseliges Gluckerli oder Bälleli. Sondern wir sind Kinder von Gott und wir sind auch nicht in der Hand von irgendeinem Kleinkind, sondern vom allmächtigen Gott. Und er hebt uns. Und er sorgt dafür, dass uns nichts schaden kann. Wir sind in seiner Hand, in Gottes Hand. Nichts kann uns aus Gottes Hand reissen, heisst es hier. Sagt Gott in seinem Wort. Ist das nicht genial? Nichts und niemand kann uns aus Gottes Hand reissen. Ein schwerkranker Bub, der gewusst hat, er stirbt, hat einmal seine Mutter gefragt, wie ist das mit dem Sterben? Und die Mutter hat ihm erklärt, weißt du noch, als du klein warst, da bist du oft so herumgetobt, dass du abends viel zu müde warst, um dich auszuziehen. Du bist einfach umgesunken und eingeschlafen. Am nächsten Morgen aber warst du in deinem Zimmer und deinem Bett. Jemand, der dich sehr lieb hat, hat sich um dich gekümmert. Dein Vater war gekommen und hat dich auf seinen starken Armen hinübergetragen. So ist es mit dem Sterben, hat die Mutter gesagt. Jesus trägt dich aus dieser Welt in die neue Welt, in Gottes Gegenwart. Der Bub hat gewusst, ein liebender Vater im Himmel wartet auf ihn und ein paar Wochen später ist er verstorben. Wer sein Leben in die Hand von Jesus gelegt hat, in die Hand Gottes gelegt hat, der darf wissen, er ist in guter Hand. Und niemand und nichts, weder Hölle, Tod und Teufel, kann ihn aus der Hand von Gott reissen. Fantastisch. Jesus, der gute Hirt, ist wirklich ein guter Hirt. Ich möchte abschließend noch zu dieser Frage kommen, wie haben die Menschen auf das reagiert, was da Jesus gesagt hat zu ihnen? Die Juden haben Steine zusammengelesen, ein bisschen grössere, und haben Jesus steinigen. Es war Gotteslästerung, was Jesus gemacht hat, sich Gott gleichzusetzen. Sagen, ich bin Gott. Und Jesus sagt ihnen, schaut doch meine Werke, schaut doch an, was ich mache. Ich heile die Kranken, ich lasse sogar Tote auferwecken und ihr wollt mich steinigen? Und ich stelle die gleiche Frage heute, was haben die Menschen heute gegen Jesus? So viele Menschen haben etwas gegen Jesus und ich kann nicht verstehen, warum. Ich finde keinen einzigen Grund, warum irgendjemand etwas gegen Jesus haben kann. Nennt mir irgendetwas Böses, irgendetwas Negatives, was Jesus gemacht hat. Warum hassen die Menschen Jesus? Das ist völlig unlogisch. Nimm den liebsten Menschen, den du kennst, den besten Menschen auf der Erde, der irgendwie... Und wieso sollte man den hassen? Wieso sollte man den ablehnen? Wieso sollte man etwas gegen den haben? Ich verstand das nicht. Versteht ihr das? Gut, es gibt einen Grund. Und der Grund liegt nicht bei Jesus, sondern er liegt bei uns. Autonomie. Ich will selber. Ich bin mein eigener Gott, mein eigener Herr. Unser falscher Stolz führt zu dem. Ich will mich nicht von dem guten Hirt führen und leiten lassen. Ich will doch kein Schaf sein. Es hat mal einer in einem Gottesdienst gefragt, denke mal darüber nach, was ist dein Lieblingstier, wo du sein willst? Und dann hat er gefragt, hat irgendjemand an einen Schaf gedacht? Es hat, glaube ich, Einzelne gehabt, die an einen Schaf gedacht haben. Aber meistens will man doch ein Löwe sein oder ein Elefant oder ich weiß doch auch nicht, was er sein will. Ist ja gleich. Aber sicher nicht ein Schaf. Aber vergessen wir nicht. Wir sind in Anführungsstrich nur, in Anführungsstrich nur, eine Axt. Das Werkzeug in Gottes Hand. Und niemand kann es aus seiner Hand reissen. Ich finde das absolut fantastisch. Wie reagierst du auf Jesus? Lässt du ihn nie in dein Leben? Lässt du dich von ihm führen und leiten lassen? Ich glaube, das Beste, was uns passieren kann. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du als guter Hirt gelebt hast und dass du der gute Hirt bist, der sein Leben gibt für seine Schafe. Was für eine Liebe sehen wir da drin, was für eine Liebe wird da erkennbar. Und du sagst, dass uns niemand aus der Hand vom Vater reissen kann, weil Gott Vater so mächtig und herrlich ist und es niemand gibt, der stärker ist als er. Danke viel, viel mal. Amen. Ich möchte noch einen letzten Gedanken weitergeben. Falls noch jemand etwas erzählen möchte, wie er Gott gehört hat, darf er nur gerne vorkommen. Ein Gedanke zur Hingabe. Hingabe bedeutet nicht einfach, alles auszuliefern. Oder das haben wir eigentlich das Gefühl, auch wenn ich mein Leben hergeben muss, dann muss ich alles von mir geben, muss ich alles loslassen. Eine Hingabe bedeutet viel mehr, sondern vielmehr alles zu nehmen. Nicht das, was wir Jesus geben, sondern das, was wir von ihm bekommen, macht uns stark und sieghaft Tag für Tag. Jesus hat einen riesen Kratten voll Geschenke für dich. Und er will dich beschenken und dein Leben bereichern. Und nicht dir irgendetwas wegnehmen, das dir nicht gut tut.